SWR 2 Wissen.
Könnt ihr jetzt mal einen Moment zuhören, bitte? Wir sind hier auf der Buchmesse. Sie zerstören die Möglichkeit, sich hier auseinanderzusetzen.
Frankfurter Buchmesse 2017. Über 7000 Verlage präsentierten dort ihre Buchtitel. Erstmals gehörte auch eine Handvoll rechter Verlage dazu. Die Veranstalter sahen sich juristisch verpflichtet, ihnen den Zugang zum Ausstellungsbetrieb zu gewähren. Es kam zu tumultartigen Szenen. Die Situation eskalierte, als der AfD-Politiker Björn Höcke, eingeladen vom neurechten Verleger Götz Kubitschek, an dessen Verlagsstand auftrat. Das ist keine Literatur, war auf Protestschildern zu lesen. Oder Meinungsfreiheit ja, Menschenverachtung nein.
Es geht sozusagen darum, dass es einfach ein Fehler ist, sich auf eine diskursive Ebene einzulassen, mit Leuten, die ein Interesse daran haben, diese diskursive Ebene abzuschaffen.
Was gesagt werden darf. Meinungsfreiheit und ihre Grenzen. Eine Sendung von Ingeborg Breuer.
Es ist rechtsradikales, homophobes, sexistisches und rassistisches, antisemitisches und antimuslimisches Gedankengut, das hier verbreitet wird.
Einem solchen Gedankengut, so eine Demonstrantin gegen rechts, dürfe man kein Forum geben.
Und zwar mit dem Argument, um die politische Macht zu erlangen, müsse man erst die kulturelle Macht gewinnen, nicht? Also quasi bestimmte Themen, bestimmte Meinungen in der Öffentlichkeit lancieren. Und wenn die selbstverständlich geworden sind, dann sei auch die politische Macht sozusagen zu ergreifen.
Die Bochumer Philosophieprofessorin Maria Sibylla Lotter beschreibt die Motive derer, die die Präsentation von rechten Ideen verhindern wollten. Sie wollen den Anfängen wehren. Sie haben aus der deutschen Vergangenheit gelernt, wie die Demokratie zerbrach und der Mob durch die Straßen zog, wie die Barbarei sich im Volk der Dichter und Denker breitmachte. Nie mehr dürfe es passieren, singt auch der deutsche Reggae-Sänger Noslev, dass die, so wörtlich, Faschos je marschieren. Maria Sibylla Lotter allerdings hält nichts davon, vermeintlich gefährliches Gedankengut zu unterdrücken.
Es ist ja überhaupt nicht hilfreich, wenn die Personen, die sich als links verstehen, dann die freie Rede quasi als Wert ignorieren und Redemöglichkeit quasi nur noch als Machtdemonstration verstehen. Also dass man, wenn man die Meinung hat, dafür sorgt, dass die eine andere haben oder eine, die der widerspricht, nicht mehr zu Worte kommen.
Aber was bedeutet freie Rede in Deutschland? Ab wann muss man heute in Deutschland das Maul halten, wie Reggae-Sänger Noslev singt? Mit welchen Meinungsäußerungen macht man sich sogar strafbar? Die Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht und eine der wichtigsten Grundlagen der Demokratie. Das Recht, ungestraft sagen zu dürfen, was man denkt, ist eine Errungenschaft der Aufklärung. Ein Recht, das im Lauf der deutschen Geschichte immer mal wieder abgeschafft wurde. Aber seit 1949, also seit nunmehr 70 Jahren, heißt es im Artikel 5 des Grundgesetzes:
Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Eine Zensur findet nicht statt.
Meinungsfreiheit ist hier immer verstanden als Oberbegriff für so etwas wie Redefreiheit oder eben auch für das, was wir als Wissenschaftsfreiheit bezeichnet haben. Meinungsfreiheit im Artikel 5 des Grundgesetzes ist gewissermaßen der Oberbegriff. Pressefreiheit gehört auch dazu.
Erläutert Professor Dieter Schönecker, Philosoph an der Uni Siegen. Nicht vom Grundgesetz geschützt sind allerdings Meinungen, die andere beleidigen oder zu einer Straftat aufrufen, die den Nationalsozialismus verherrlichen, den Holocaust leugnen oder zum Hass aufstacheln.
Diese Kümmelhändler haben selbst einen Völkermord an 1,5 Millionen Armeniern am Arsch. Diese Kameltreiber sollen sich dorthin scheren, wo sie hingehören, weit, weit, weit hinter dem Bosporus, zu ihren Lehmhütten und Vielweibern.
André Poggenburg, ehemals AfD, Jetzt Aufbruch deutscher Patrioten.
Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden den Sozialstaat nicht sichern.
Alice Weidel, Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion.
Ja, wir bekennen uns zu unserer Verantwortung für die 12 Jahre. Aber, liebe Freunde, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte.
Alexander Gauland, Parteivorsitzender AfD. Provokationen bis an die Grenze des öffentlich Sagbaren gehören zum wohlkalkulierten Repertoire der Rechtspopulisten. Nicht selten folgen auf solche grenzwertigen Meinungsäußerungen Anzeigen wegen Volksverhetzung. Aber die Staatsanwaltschaft stellte sowohl das Verfahren gegen André Poggenburgs umstrittene Kümmelhändlerhetze als auch gegen Gaulands Vogelschissäußerung ein. Die Äußerungen seien durch das hohe Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt. Doch was juristisch legitim ist, ist in Zeiten zunehmender politischer Polarisierung gesellschaftlich umstritten. Das beschreibt auch Michael Lemling, Geschäftsführer der Buchhandlung Lehmkuhl in München-Schwabing.
Wir haben in diesem Land Meinungsfreiheit. Ja? Ein Götz Kubitschek, ein Höcke, ein Gauland, die können sagen, was sie denken und schreiben, was sie denken. Und sie sitzen in den Talkshows und sie schreiben Bücher, die nicht zensiert werden. Da sehe ich nicht die Problematik. Wir haben aber eine Problematik, dass viele Themen strittiger werden in unserer Gesellschaft. So eine Moralisierung von Debatten, die dann dazu führen, dass einer, der eine abweichende Meinung hat, eben schon immer sofort als Rassist oder Antisemit beschimpft wird.
Versuche, im Namen der Demokratie vermeintlich undemokratische Meinungsbekundungen zu behindern oder gar zu unterbinden, sind keine Einzelfälle. Ende April forderte eine Gruppe von Studenten im Internet die Absetzung der Frankfurter Ethnologieprofessorin Susanne Schröter, die eine Konferenz zum muslimischen Kopftuch veranstaltete. Begründung? Sie bediene damit rechtspopulistische Themen. Die Konferenz wurde trotzdem abgehalten, unter Polizeischutz. Ebenfalls eingreifen musste die Polizei, als Anfang April Studierende an der Frankfurter University of Applied Sciences einen Hörsaal besetzten. Sie wollten verhindern, dass der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen an einer Diskussionsveranstaltung teilnimmt. Und der Chef der Polizeigewerkschaft Rainer Wendt, der an der Frankfurter Uni einen zuwanderungskritischen Vortrag halten wollte, wurde nach Protesten von ASTA, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, und 60 Wissenschaftlern wieder ausgeladen. Aus Angst, so die Veranstalter, vor einer Eskalation wie auf der Buchmesse.
Also gar nicht so unbedingt rechtlich gesehen, sondern vielmehr jetzt gesellschaftlich konventioniert, habe ich das Gefühl, dass sobald meine Meinung irgendwie von dem gesellschaftlichen Bild abweicht, ich eigentlich augenblicklich diffamiert werde und dass das dann direkt zu Verurteilungen führt.
Ich bin selber in der DDR aufgewachsen und ich merke, dass sich eigentlich nichts groß geändert hat. Man muss schon aufpassen, was man sagt.
Aber jetzt gerade in Deutschland denke ich eigentlich schon, dass hier in dem Land man seine Meinung im weitesten Sinne frei äußern darf.
Also man darf seine Meinung schon frei äußern, man muss halt mit dem Echo klarkommen, das dann ab und zu prallt.
Dass in manchen Bevölkerungsgruppen das Vertrauen in die Meinungsfreiheit wankt, bestätigte eine Studie der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2017. Fast jeder Fünfte stimmte der Aussage zu, dass man in Deutschland nicht offen seine Meinung sagen dürfe. Vor allem wer politisch rechts steht, so die Studie, sehe die Meinungsfreiheit bedroht. Allerdings ist zunehmend auch aus der bürgerlichen Mitte bis hin zur liberalen Linken zu vernehmen, dass die Offenheit für abweichende Meinungen schwinde. Alt-Bundespräsident Joachim Gauck mahnte unlängst, zu einem reifen demokratischen Umgang mit der Freiheit gehöre, Positionen ertragen zu können, die einem selbst zutiefst zuwider sind.
Insgesamt muss man ja sagen, ist Deutschland ein tolerantes Land. In den meisten Themenbereichen ist eine Meinungsvielfalt völlig unproblematisch.
Ist die Bochumer Philosophin Maria Sibylla Lotter überzeugt. Sie beschreibt sich selbst als linksliberal, aber auch sie findet:
Es gibt bestimmte Reizthemen, die die nationale Identität betreffen. Das ist etwa das Thema Schuld, das Thema Flüchtlinge. Da, denke ich, ist es ungeheuer wichtig für liberale Geister, sich einen breiten Korridor der Diskussion in der Mitte der Gesellschaft freizuhalten und gerade nicht zuzulassen, dass diejenigen, die nicht einer bestimmten linksliberalen Sammlung von Meinungen, die gerade angesagt sind, folgen, sondern in einigen davon abweichen, dass sie dann in eine rechte Ecke geschoben werden.
Früher waren es vor allem die Linken, die für die Meinungsfreiheit fochten. Etwa als im Jahr 1977 nach der Ermordung des Generalbundesanwalts Siegfried Buback durch die RAF in einer Göttinger Studentenzeitung ein selbsternannter Stadtindianer seine klammheimliche Freude über den Mord gestand. Auch wenn er sich später mit nüchternem Verstand sozusagen von dem Mord distanzierte. Der Text, der von den damaligen Medien nie ganz, also mitsamt der Distanzierung, veröffentlicht wurde, löste eine Welle der Empörung aus. Professoren, die das Pamphlet versehen mit einem Vorwort vollständig nachdruckten, wurden strafrechtlich verfolgt. Flankiert wurden solche Maßnahmen noch durch den 1976 eingeführten Paragraphen 88a. Er stellte unter Strafe, wenn jemand vor allem terroristische Straftaten befürwortete, egal ob in Sachtexten oder Fiktionen. Die Münchner Stadtzeitung Blatt schrieb damals, dass dieser Maulkorb-Paragraph die Meinungs- und Pressefreiheit in der BRD in strafrechtlich erzwungenen Tiefschlaf versenkt habe. Heute dagegen, mehr als 40 Jahre später, sind es eher die Rechten, die in Blogs wie unzensuriert oder politically incorrect gegen die vermeintliche Meinungsvorherrschaft des linken Establishments protestieren.
In der 68er Studentenbewegung, da ging es gegen das Establishment und es war eine linke Forderung. Und heute wird gewissermaßen diese Forderung nicht mehr von der Linken selbst gebraucht.
Bestätigt Professor Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler und Direktor der Abteilung Demokratie am Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung. Denn die Linke gehört mittlerweile selbst zum Establishment.
Die linksliberale Linke hat sich sehr bequem in den Positionen, in den kulturellen Zentren doch niedergelassen. Und deshalb wird das auf einmal von der Rechten okkupiert. Sie nimmt diesen Begriff Establishment und kann ihn wirkungsvoll in Szene setzen. Das ist etwas, was wir uns als Linksliberale doch kritisch ins Stammbuch schreiben müssen.
Für Wolfgang Merkel ist die öffentliche Meinung mittlerweile geprägt von einem, so wörtlich, kosmopolitischen Geist mit überschießender Moralität. Ein Beispiel dafür könnte sein, als die Zeit im Juli 2018 zwei Artikel über das Pro und Contra der Seenotrettung durch private Hilfsorganisationen veröffentlichte. Unter dem Titel »Oder soll man es lassen?« beschrieb die Autorin Mariam Lau die Dilemmata der privaten Seenotrettung, die längst zum Teil des Geschäftsmodells der Schlepper geworden seien. Ein Auszug.
Politik besteht eben nicht darin, das vermeintlich Gute einfach mal zu machen, sondern darin, die Dinge im Zusammenhang zu betrachten und auch die Nebenwirkungen gut gemeinten Handelns. Und der Zusammenhang ist leider so. Die Retter sind längst Teil des Geschäftsmodells der Schlepper. Schlepper kennen die Namen und Kapazitäten der NGOs. Sie brauchen gar keinen direkten Kontakt, um ihre Planung auf sie auszurichten. Je mehr gerettet wird, desto mehr Boote kommen. So einfach ist das und so fatal.
Ein Shitstorm brach über Mariam Lau herein, mit der Unterstellung, sie wolle die Menschen wohl sterben lassen. Die Zeit-Chefredaktion ruderte zurück und entschuldigte sich. Wie für Wolfgang Merkel veranschaulicht das auch für den Philosophen und Autor Alexander Grau einen Tonfall hochgeschraubter Moralität in den aktuellen gesellschaftlichen Debatten.
Moralische Argumente haben einfach in unserer politischen und öffentlichen Debatte eine Reputation erhalten, die Sachargumente teilweise zurückdrängt. Und die Diskussion eben auch häufig unsachlich und sehr emotionalisierend macht.
Moral sei zur Leitideologie einer postreligiösen Gesellschaft geworden, schreibt der nach eigenen Worten liberal-konservative Grau in seinem Buch Hypermoral, die neue Lust an der Empörung.
Es ist eben sehr viel einfacher, moralisch anklagend zu argumentieren, als mit nüchtern, sachlichen, vielleicht auch technokratisch anmutenden Argumenten zu kommen. Also der moralisch Argumentierende ist immer in einer rhetorisch positiven Situation. Er kann sich als Menschenfreund darstellen, als empathisch. Dagegenüber ist natürlich das kühle Sachargument rhetorisch im Nachteil, aber darunter leidet die politische und öffentliche Debatte.
Zudem sei dieser emotional aufgeheizte Moraldiskurs politisch stark von linksliberalen Positionen gefärbt, meint der Münchner Philosoph.
Also was als moralisch zu gelten hat, wurde auch noch eingeengt, nämlich das irgendwie linksliberale Weltsicht. Und das macht die Sache natürlich zusätzlich kompliziert oder trägt auch zu dieser häufig etwas aggressiven Atmosphäre bei, dass eben Vertreter anderer politischer Positionen, die in der Umweltpolitik, jetzt in der Mobilitätspolitik oder in der so umstrittenen Migrationspolitik andere Positionen einnehmen, dass die von vornherein als unmoralisch abgetan werden.
Und wie unmoralisch ist es, wenn ein linksliberaler Buchhändler rechte Literatur verkauft?
Und? Gib mir mal unser Magazin mit.
28 Euro, bitte. Hier ist so der Ort des Geschehens. Das hier ist quasi eine Regalwand, wo wir aktuelle Themen präsentieren.
München-Schwabing, Buchhandlung Lehmkuhl. Geschäftsführer Michael Lemling deutet auf ein Regal mit Titeln zum Zeitgeschehen.
Da war 50 Jahre Studentenbewegung, da war 200 Jahre Karl Marx und da war ein ganzes Jahr lang neue Rechte, altes Denken. Da war alles drin, was die Publikumsverlage oder die engagierten kleinen Verlage gegen rechtes Denken auf den Markt werfen. Und da waren vielleicht 4, 5 Titel aus rechten Verlagen, sozusagen rechte Literatur im O-Ton.
Darunter auch Bücher des Antaios Verlags, herausgegeben von dem neurechten Verleger und Publizisten Götz Kubitschek.
Dann war eben von Götz Kubitschek das der Band Provokation, da war der Sieferle mit Finis Germania dabei, da war von Lichtmeß Sommerfeld mit Linken Leben dabei gewesen. Da stand aber auch ein Buch von Alexander Gauland drin und es stand natürlich der Sarrazin, der neue, dann auch da drin. Ja. Das heißt aber, Sie sehen, das ist erstmal das Verhältnis. 5 Bücher von Rechten, original, umzingelt von fast 40 anderen Büchern, die sich kritisch damit auseinandersetzen.
Im Herbst des vergangenen Jahres wollte die Autorin und Kolumnistin Margarete Stokowski eine Lesung in der Buchhandlung Lehmkuhl abhalten. Aber nachdem sie von dem Regal mit rechter Literatur erfahren hatte, sagte sie die bereits ausverkaufte Veranstaltung ab. Begründung? Man könne sich über die Positionen von Rechten in Bibliotheken und Archiven informieren. Deren Bücher müssten nicht unbedingt aktiv zum Verkauf angeboten werden. Zudem mache man die Rechten salonfähig, wenn man sie in renommierten Buchhandlungen ausstelle. Michael Lemling ist anderer Meinung.
Da stehen wir alle am Eingang unseres Salons Gesellschaft Bundesrepublik und bilden uns ein, wir seien die Gatekeeper, ja, die hier über Moral und Denken und Meinungsfreiheit entscheiden. Und die sind ja alle längst drin in diesem Salon. Ja, die sitzen ja im Bundestag. Da kann ich doch nicht eben so mit dieser Überheblichkeit, mit dieser Arroganz an diese Texte rangehen. Ja, da ist mir zu wenig Kampfgeist in der Auseinandersetzung. Ich glaube, wir haben gegen Rechte nur dann eine Chance, wenn wir die ernst nehmen. Und das heißt eben auch, den einen oder anderen Text zu lesen. Ja.
Die Auseinandersetzung mit Rechten suchte auch der Siegener Philosoph Professor Dieter Schönecker, als er im Wintersemester 2018/19 ein Seminar zum Thema Meinungsfreiheit anbot. Er begann mit einem Blog-Seminar über das Buch des britischen Aufklärers John Stuart Mill über Freiheit.
John Stuart Mill ist in seinem Buch über die Freiheit wahrscheinlich der bis heute einflussreichste Philosoph, der einen sehr starken Begriff von Meinungsfreiheit verteidigt.
Vor ungefähr 150 Jahren hatte der liberale Denker schon ein starkes Plädoyer für Meinungsfreiheit gehalten.
Der Kerngedanke ist eigentlich ganz einfach. Wenn es um Meinungen geht, die wahr sind, die richtig sind, dann ist ja ganz klar, dass wir sie nicht verbieten sollten. Wenn sie falsch sind, dann ist es immer noch sinnvoll, sich daran zu orientieren, sagt Mill, weil wir von den falschen Meinungen insofern lernen können, als wir sie kritisieren und damit unsere eigenen Meinungen besser verteidigen können.
Nach der Beschäftigung mit den Thesen von John Stuart Mill wollte Dieter Schönecker 8 bis 10 Referenten von der Rechten bis hin zur Linken einladen, die jeweils zum Thema Meinungsfreiheit referieren sollten.
Ich hatte eben aus dem rechten Spektrum Herrn Bolz und Herrn Fleig und Herrn Sarrazin und Jongen eingeladen, die dann auch zugesagt haben, und habe dann versucht, aus dem eher linken Spektrum, das muss man differenzieren, ist mir klar, aber aus dem eher linken Spektrum Leute zu gewinnen. Und das war außerordentlich schwierig, weil ich eben fast nur Absagen bekommen habe. Und da habe ich insgesamt 15 oder 16 Einladungen verschickt und hatte am Ende dann nur 2 Zusagen aus dem linken Spektrum, von denen einer dann noch kurz vor Beginn der Vorlesungsreihe wieder abgesagt hat.
Zum Teil sagten die Eingeladenen aus Zeitgründen ab. Zum Teil aber auch, weil sie nicht in einer Reihe mit dem wegen seiner migrationskritischen Thesen umstrittenen Autor Thilo Sarrazin sowie mit Mark Jongen, Philosoph, ehemaliger Sloterdijk-Schüler und Landessprecher der AfD Baden-Württemberg, auftreten wollten. Und wegen dieser beiden Referenten weigerte die Universität sich, Mittel zur Durchführung der Veranstaltung zur Verfügung zu stellen.
Ich möchte nur noch mal daran erinnern, dass Herr Jong berühmt geworden ist für das Zitat, ich zitiere Mark Jong, es wird mir eine Freude sein, die Entsiffung des Kulturbetriebs in Angriff zu nehmen.
Nils Werber, Dekan der Philosophischen Fakultät Siegen, begründete seine Entscheidung, keine Mittel für die Einladung zur Verfügung zu stellen, damit, dass das Seminar eine einseitige politische Richtung gehabt habe. Aber vor allem gibt er zu bedenken,
Mark Jong vertritt die Position ausdrücklich, dass auch an den Universitäten aufgeräumt werden muss. Also hier herrscht der linksversiffte Dreck. Der muss nach der Machtübernahme der AfD muss hier gesäubert werden. Und ich finde es schon also wirklich rasant, diesen Mann überhaupt einzuladen. Und dass dann Leute absagen, weil sie nicht die Bühne bereiten wollen für Mark Jong, das kann ich sehr gut verstehen.
Der Siegener Fall erregte große mediale Aufmerksamkeit. FAZ und TAZ berichteten kritisch über die versuchte Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit. Die Zeit veröffentlichte einen Essay der Bochumer Philosophieprofessorin Maria Sibylla Lotter. Darin fragte diese polemisch, ob man falsche Meinungen für ansteckend halte. Auch wenn die Thesen Sarrazins durch die Wissenschaft widerlegt seien, sei das kein Grund, ihn auszuschließen.
Es ist immer gut, wenn Dinge, die einem Befürchtungen auslösen, öffentlich diskutiert werden. Und die werden es oft nur, wenn ein Autor, der damit starke Sorgen verbindet, das in die Öffentlichkeit bringt. Davor muss man einfach keine Angst haben. Davor sollte man keine Angst haben. Das ist ein gesunder Prozess.
Aufgrund der Proteste wurden am Ende doch Mittel für die Veranstaltung freigegeben. Der Andrang war groß. Wenn auch draußen Studierende demonstrierten.
Ich möchte nicht, dass diese Uni als rechte Uni, als Uni dasteht, die eine Bühne für Rechtspopulisten bietet.
Haben die Studentinnen ein Buch von Sarrazin zu Ende gelesen?
Nee, ich glaube, das würde ich nicht aushalten.
Die Frage beantworte ich nicht.
Ende gut, alles gut? Nein, meint Dieter Schönecker, der sich selbst übrigens als einen Liberalen bezeichnet und keine Affinität zur AfD verspürt. Denn ein Verdacht bleibe, er würde sich gemein machen mit den fremden Feinden, den Nationalisten, den Rassisten.
Wenn Kollegen hingehen und im Internet behaupten, ich sei selbst ein Rechter oder ein Rechtsradikaler oder würde ja doch in Wahrheit die AfD verteidigen, dann ist das eben formal gesehen legitim. Aber natürlich trotzdem wird sehr stark Druck aufgebaut, bis hin zu Morddrohungen. Wer eine Morddrohung erhält, der macht sich dann zweimal Gedanken, ob er weiterhin seine Meinung kundtut. Ich habe eine Einladung bekommen, einen Vortrag zu halten bei einer Burschenschaft und habe dann angefangen zu überlegen, ob ich das tun sollte, weil ich Sorge habe, dass dann es heißen könnte, der Schönecker ist doch ein Rechter, ein AfDler. Ja? Und das sind dann Scheren im eigenen Kopf, die entstehen durch solche Druckmechanismen, die jenseits der bloßen Zensur liegen.
Die Gefahr, dass Menschen vorschnell in die rechte Ecke gestellt werden, sieht auch Wolfgang Merkel, der sich selbst dem linksliberalen Milieu zuordnet.
Das geht bis in die Frage hinein, wie man zur Europäischen Union steht, wenn man etwa kritisiert, dass das ein neoliberal zugeschnittene, auch technokratisch und häufig wenig demokratisch agierende Union ist, das ist eigentlich eine linke Position, dann wird man schnell verdächtigt, aha, zurück zum Nationalstaat, aha, du bist ein Nationalist.
So klang es auf dem Antirassismus-Konzert im September 2018 in Chemnitz. Ein paar Tage vorher war ein 35-jähriger Chemnitzer durch eine Messerattacke, vermutlich von Flüchtlingen, getötet worden, was zu ausländerfeindlichen Reaktionen geführt hatte. Auf dem Konzert protestierten nun Bürgerinnen und Bürger gegen Nazis, Rassisten, Faschisten und Populisten, müsste man noch ergänzen. Doch verkommen solche Begriffe nicht mittlerweile zu Kampfbegriffen gegen Menschen, deren Meinungen man nicht gern hört? Das fragt der emeritierte Professor für Staats- und Völkerrecht Ingo von Münch, zum Beispiel Populismus.
Es ist so zu einer Floskel geworden, die permanent gebraucht wird, ohne dass man auf die eigentlichen Probleme eingeht. Also ein Stichwort Populismus ersetzt ja nicht eine Diskussion über Probleme, die vorhanden sind. Und schließlich nutzen sich solche Floskeln einfach ab im Gebrauch der Zeit. Und irgendwann mal wird man das Wort Populismus nicht mehr hören können, weil es zu oft gebraucht wird.
Der 86-jährige Ingo von Münch gehört der FDP an. Im vergangenen Jahr erschien sein Buch »Meinungsfreiheit gegen Political Correctness«. Darin kritisiert er den inflationären Gebrauch von, wie er es nennt, Argumentationskeulen zur Ausgrenzung abweichender, ja durchaus auch problematischer Meinungen.
Nazi-Keule. Ich finde, jemanden heute wegen, sagen wir mal, einer kritischen Äußerung zur Flüchtlingspolitik als Neonazi schon allein deshalb zu bezeichnen, wird den Schrecken der Nazi-Zeit nicht gerecht. Und deshalb sollte man damit vorsichtig sein.
Es gehört, glaube ich, einfach zur demokratischen Kompetenz auch dazu, dass man das wieder lernt und auch tolerieren lernt zumindest, dass es diese konservativen Diskurse gibt und dass man sich mit ihnen auseinandersetzt.
Analysiert der Philosoph Alexander Grau. Bürger, die lange einfach nur als Politikverdrossene galten, haben sich spätestens seitdem der große Flüchtlingstreck nach Europa zog, zu Wort gemeldet und transportieren ihren Protest zunehmend radikal und manchmal extremistisch in die Öffentlichkeit. Aber, so Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel, man müsse sich damit auseinandersetzen. Denn eine Demokratie müsse möglichst alle repräsentieren, auch jene, die den Brexit richtig, Homosexualität problematisch oder den Islam gefährlich finden. Und auch jene, die die Grenzen der politischen Korrektheit überschreiten.
Ich glaube schon, dass es eine Gratwanderung ist. Aber wenn wir uns nicht mit solchen Positionen auseinandersetzen, dann ist das ein Hochmut der kulturellen Eliten häufig insbesondere, der nur der anderen Seite hilft, die das dann radikal, vulgär und manchmal auch eben fremdenfeindlich oder gar rassistisch formuliert.